Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Ich bin Marie-Therese Thiel und ihr kennt mich ja schon aus vorherigen Podcast-Folgen. Heute ist Uwe Tigges, Aufsichtsratsvorsitzender der Amprion GmbH, mein Gast. Ja, was ist die Amprion GmbH? Also jetzt wird's etwas energiewirtschaftlich. Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Also das sind die Gesellschaften, die dafür sorgen, dass unser Strom von Nord nach West, von Ost nach West kommt, und die betreiben das Hochspannungsnetz. Ergänzend zu den Gesellschaften, die die regionalen und lokalen Verteilnetz betreiben. Die Gesellschaft spielt also eine ganz entscheidende Rolle in der Energiewende unseres Landes. Und Uwe ist von Hause aus Telekommunikationstechniker, war langjähriger Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, erst der VEW AG und dann der RWE AG, bis er dort Personalvorstand und Arbeitsdirektor wurde und schließlich in den Vorstand der Innogy SE wechselte, die er als CEO in die Fusion mit der E.ON führte. Er war also letztendlich mein Chef und wir beide sind einen langen beruflichen Weg mit Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen. Heute sind wir beide jetzt nicht mehr operativ tätig, sondern haben freiberufliche Tätigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeiten. Und wir sind aber nach wie vor freundschaftlich verbunden und sprechen oft über die Themen, die uns bei Female Success beschäftigen. Und ja, dazu wird Uwe auch noch mal was sagen. Also ganz lieben Dank, Uwe, dass du heute als mein Gesprächsgast dabei bist. Du bist durch und durch Personaler mit viel operativer Erfahrung und es wird spannend sein, unsere Themen mit dir zu diskutieren und auch deine Sichtweise kennenzulernen. Ja, lieber Uwe, ich hoffe, ich habe deinen beruflichen Lebensweg richtig dargestellt. Magst du den Hörern noch einmal den Menschen Uwe Tigges vorstellen und auch ein bisschen erklären, was du heute machst?
Ja, liebe Marie, und erstmal lieben Gruß an alle Hörer. Danke für die Einladung und das tue ich natürlich gerne. Erste Antwort, der berufliche Weg ist gut skizziert. Es fehlen ein paar Verästelungen, die sind aber, glaube ich, weniger für die Hörer hier interessant. Ja, als Mensch vielleicht noch ergänzend und heute noch interessant auch für das Thema. Ich habe zwei Töchter, die mittlerweile ja auch schon im Berufsleben bin. Ich bin aus dem Fulltime-Berufsleben heraus. Seit einigen Jahren mache die Dinge, die mir Spaß machen. Das ist neben Amprion, was Marie gerade auch geschildert hat und ich da nicht näher drauf eingehen möchte, noch der VfL Bochum, eine Herzensangelegenheit, einer unserer Fußball-Bundesliga-Clubs, den ich im Augenblick führe, zumindest bis zur Wahl im Juni. Und dann werden wir mal sehen, ob ich noch dabei bin, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Nebenbei mache ich dann noch die Stiftung von RWE als Stiftungsvorsitzender. Und hier und da bin ich beratend nochmal unterwegs und erfreue mich ansonsten meiner Enkelkinder, wo ich dann auch Zeit habe, und für meinen Hund, die Leni, eine Labradorhündin.
Ja, ganz genau. Und du hast auch dann Zeit für deine liebe Frau Dagmar, die ja auch eine wesentliche Rolle in deinem Leben spielt.
Ja, ich bin zum zweiten Mal verheiratet, deswegen habe ich nebenbei meinen Töchtern auch noch einen Stiefsohn, der Sohn von Dagmar. Und ja, Dagmar musste leiden in der operativen Zeit und hat jetzt ein bisschen mehr die Möglichkeit, wenn man mich auch bei sich zu haben. Wenn man sie fragt, wird sie vielleicht genau das Gegenteil sagen. Vielleicht sagt sie, ja, er sollte doch mal wieder los.
Und du hast noch ein Hobby. Du hast ein total energieautarkes Haus. Vielleicht sagst du unseren Hörern noch mal dazu was. Also das fasziniert mich immer, wenn ich bei euch bin.
Ja, ich habe vor einigen Jahren, das war genau da, als ich ausgeschieden bin aus dem operativen Geschäft, habe ich ein älteres Haus gekauft, was ich umgebaut habe. Und da musste eine neue Heizungs- und auch Elektroinstallationsanlage rein. Und da habe ich mich entschieden und habe auch Photovoltaik auf dem Dach und produziere selber Wasserstoff, den ich dann speichere. Und damit im Winter mache ich dann aus diesem Wasserstoff über eine Brennstoffzelle wieder Strom, sodass ich annähernd autark bin.
Ja, und du kannst das immer auf deinem iPad verfolgen, wie viel du gerade produzierst und verbrauchst und so weiter und so fort.
Das ist so, genau.
Ja, also da muss man schon eine Leidenschaft für haben, aber die hast du als Elektrotechniker. Wie hat dich in deinem langjährigen Berufsleben denn die Frage der gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen generell beschäftigt? Zunächst als Aufsichtsrat und später als Personalvorstand und heute wieder als Aufsichtsrat.
Es hat mich außer im Anfang meines Berufslebens komplett und ständig beschäftigt. Der Anfang meines Berufslebens war in der Informationstechnik, früher bei Standard Electric Lorenz und dann später in der Energiewirtschaft, wie du erwähnt hast, bei VEW. Da waren wir ausschließlich Männer in dieser Domäne. Es gab bei uns keine Mitarbeiterinnen. Heute ist das anders. Informationstechnik ist schon gut besetzt mit Kolleginnen. Das war nicht der Fall. Aber ein anderes Thema, was du nicht erwähnt hast, das hat eigentlich bei mir den großen Ausschlag gegeben. Das war die Zeit, als ich Arbeitnehmervertreter, und zwar nicht im Aufsichtsrat, sondern als Betriebsrat war. Und das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 hat schon die Klausel, dass das Minderheitengeschlecht in einem Unternehmen mindestens bei der Betriebsratswahl in dem Anteil im Betriebsrat vertreten sein muss, wie es im Unternehmen vertreten ist. Und das ist eigentlich die beste Art von Quote, in Anführungsstrichen, weil ich immer sage, so viele Frauen oder Mädels, die wir beschäftigt haben, prozentual, so viele Führungskräfte sollten wir auch haben. Und das Betriebsverfassungsgesetz hat das eigentlich schon 1972 vorweggenommen, was viele nicht wissen.
Da hast du recht. Den Aspekt haben wir hier zumindest in unserem Podcast noch nicht gehabt. Also danke, dass du darauf hinweist. Ja, das sind ja schon ganz frühe Zeiten, wo das ein Thema war. So, und hat es dir denn schwer gefallen in deinem Leben oder ist es schwer gefallen in den Unternehmen, in denen du engagiert warst und tätig warst, diese Quote quasi zu erfüllen? Oder war das immer in den Betriebsräten und in den Aufsichtsräten einfach?
Das war insofern einfach, müsste ich jetzt zurück überlegen. Das waren ja mehr als 10 Jahre in der Mitbestimmung. Ich kann mich an keine Wahl erinnern, wo da im Nachhinein korrigiert werden muss. Das heißt, man hat bei der Kandidatenaufstellung schon darauf geachtet, auch die richtigen Menschen aufgestellt. In dem Fall Kolleginnen. Nein, es war für mich kein Thema. Man wird aber damit groß. Und für uns als Mitbestimmungsverantwortliche war das, also bevor das Thema in die Aufsichtsräte und Führungsetagen der Unternehmen kam, schon gang und gäbe.
Ja, das ist doch mal ein ganz wesentlicher Beitrag auch zu unserer Diskussion und zu der Normalisierung, würde ich sagen, dass immer heute noch Quote rauf und runter diskutiert wird. Ja, dass also in der Betriebsverfassung das schon 1952 angelegt war.
72, muss
72.
Ich korrigieren.
Okay, 72, aber auch schon lang genug her, ja. So, und dann warst du ja als RWE-Vorstand Arbeitsdirektor eines DAX-Unternehmens und du hast mir immer erzählt damals, dass ihr einen Arbeitskreis mit anderen DAX-Arbeitsdirektoren hattet. Habt ihr dort das Thema auch besprochen?
Ja, in der Tat. Da war es sogar ständig Thema. Und das lag aber gar nicht an der Agenda und der Tagesordnung, die jemals neu gesetzt wurde, sondern an der Zusammensetzung. Also der große Vorteil, glaube ich, wenn ich zurückblicke und das vergleiche mit den anderen Funktionen im Board, war die Personalvorstandstelle oder Arbeitsdirektor oder Direktorin sehr oft auch mit Kolleginnen besetzt. Und ich hatte das große, wirkliche Vergnügen in meiner Zeit, das war so 2012 folgende, mit vielen Kolleginnen, die top qualifiziert und richtig gute waren und gute Arbeit geleistet haben Und das fing bei Siemens an, ging über die Lufthansa, über BASF, Continentale fällt mir ein, die TUI, überall waren starke Frauen und daher war das immer bei uns ein Thema und brauchte nicht irgendwie auf die Tagesordnung gehoben werden.
Ja, ich kann mich erinnern, dass du immer ganz begeistert von diesen Arbeitsrunden erzählt hast und dass ihr da sehr progressiv rangegangen seid. Und also unser gemeinsamer Arbeitgeber RWE, ich lasse jetzt mal VEW als dein Heimathafen ursprünglich außen vor. Ich war ja nie VEW-Mitarbeiter, aber RWE hat ja schon sehr, sehr früh auch auf diese gleichberechtigte Teilhabe gesetzt, auch wenn wir immer gemeint haben, naja, wir sind ein bisschen rückständig. Nein, waren wir nicht. Und wir haben auch schon 2008 ein Frauennetzwerk gegründet. Das hast du auch mitgekriegt. Und was hast du damals darüber gedacht? Ich glaube, da warst du noch nicht Arbeitsdirektor. Da war das noch Alwin Fitting, kann ich mich erinnern. Einer deiner Vorgänger. Erinnerst du dich noch daran, wann du das zum ersten Mal wahrgenommen hast?
Ja, du anscheinend nicht. Ich kann mich gut daran erinnern. Und es gab nämlich zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das erste ist, das war, ja, 2008 war das, da war ich in der Tat auf der Mitbestimmungsseite, aber nicht nur lokal, regional, deutschlandweit, sondern auch international. Und wir hatten das erste Gespräch, wir beiden, zu diesem Thema. Da warst du aber, glaube ich, noch Juristin und hast irgendeinen Aufsichtsrat betreut, in dem ich gerade gesessen habe. Und da haben wir mal darüber gesprochen. Und dann habe ich das natürlich wahrgenommen, das Netzwerk. Das ist ja auch nicht, positiv gesehen, nicht geräuschlos ins Unternehmen eingeführt worden. Das war wirklich eine große Sache und die Unterstützung vom Board war ja auch da. Also ich fand das großartig. Und dann haben wir beiden darüber mal diskutiert, dazu in Ungarn tätig war es, da kann ich mich erinnern, da war ich auch noch Mitbestimmungsträger. Da haben wir uns nämlich über das Thema unterhalten, dass das doch in den osteuropäischen Ländern einfacher ist als in Deutschland. Genau. Mit der Besetzung von Führungskräften mit weiblichen Talenten.
Genau, genau. Das, du hast ja auch im RWE-Konzern die internationale Arbeitnehmervertretung betreut. Und in der Zeit hatten wir sehr viel Kontakt, als ich in Ungarn Vorstand war. Und da ist das so gewesen, also in Ungarn waren wir ohnehin immer Frontrunner, aber auch die Polen und Tschechien und die Slowaken später sind dort nachgezogen mit den Frauen in den Führungspositionen. Als das in dem Heimatland Deutschland noch etwas stiefmütterlich war. Und letztendlich bin ich ja auch deswegen 2005 nach Ungarn als Vorstand gegangen, weil mir die Chance sich bot und eigentlich wollte ich nur 3 Jahre bleiben und da sind 15 raus geworden, weil es halt so passte. Und dann später kamen die Quotengesetze und wir haben ja dann als du bei Innogy warst, also vom RWE, als sich das aufgespalten hat, bist du ja in den Teil, in den Downstream-Bereich, also in den Innogy-Teil gegangen. Und dann haben wir eine Wiederbesetzungsquote erfunden, erinnere ich mich noch dran. Und zur Quote hat unsere Kollegin Martina Rudi auch schon mal eine Folge gemacht. Aber vielleicht erläuterst du noch mal, warum wir diese Wiederbesetzungsquote erfunden haben und was der Vorteil aus deiner Sicht war.
Hört sich ja gut an, dass wir da eine Empfindung hatten. Ich habe das damals gar nicht so gesehen. Ich glaube, wenn man das Thema voranbringen will, braucht man wie bei jedem Thema und bei jedem Projekt jemand, der es will und jemand, der es treibt. Und da gab es einige bei uns, die das wirklich, auch männliche Kollegen, die das wirklich auch wollten. Und auf der anderen Seite, bei der starren Quote kamen immer wieder die Gegenargumente, ja, dann haben Männer keine Chance mehr. Und daraus ist das, wenn ich mich richtig zurückerinnere, erwachsen, dass wir gesagt haben, okay, es macht ja Sinn, wenn freie Stellen dann da sind, und jetzt wird es ein bisschen nitty-gritty, Pro Bereich kann man das nur machen oder pro Abteilung. Man kann das nicht fürs ganze Unternehmen generell machen, dass man dann einen Prozentsatz festlegt, der in Zukunft bei frei werdenden Stellen dann auch mit Kolleginnen besetzt wird. Damit sind die Männer nicht gänzlich ausgeschlossen. Man bekommt aber eine gute Durchmischung. Aber ursprünglich waren wir getrieben davon, dass wir festgestellt haben, dass heterogene Teams bessere Leistungen bringen, kann ich mich gut daran erinnern. Wir haben ja auch wirklich Querdenker manchmal in den Vorstand geholt, um das abzudecken, was wir nicht mitbringen an Typisierung. Und das hat uns getrieben. Und wenn ich an meinen Kollegen Bernhard Günther denke, der Riesenerfolge hatte in seinem Bereich mit weiblichen Talenten, die er gefördert hat, die heute ausnahmslos in Boardfunktionen in anderen Unternehmen sind, war das, glaube ich, die Triebkraft. Also wir haben es gemacht, eine Wiederbesetzungsquote, aber die alleine, glaube ich, hätte nicht ausgereicht. Ich kann mich daran erinnern, dass wir dann parallel dazu gesagt haben, auf jeder Shortlist bei einem Bewerbungsverfahren muss mindestens eine Frau auch auftauchen und da sein. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen den Mindset, dass sich Menschen im Unternehmen auch Gedanken gemacht haben. Weil ich glaube, und wir kommen vielleicht noch zu Netzwerk, weiß ich nicht, ob die Frage von dir noch kommt, Männer beherrschen das gut und bei Frauen war das durch unser Frauennetzwerk dann organisiert und wir hatten immer genügend weibliche Nachwuchskräfte, die dann auch wirklich genau diese Position bei einer Shortlist einnehmen konnten und waren auch nicht selten erfolgreich dann.
Ja, Stichwort Netzwerk. Also du warst, wir haben ja schon angesprochen, das Netzwerk, als das entstanden ist und du warst ein großer Unterstützer des Ganzen. Und wenn ich mich erinnere, war auch in deiner Ressortrunde waren ja einige wirklich sehr, sehr qualifizierte Kolleginnen. Und wie hast du da diese Arbeit erlebt? Also in deiner eigenen Ressortrunde? Das war doch ganz normal, oder?
Das war ganz normal. Da bin ich wieder bei dem gleichen Thema, was ich gerade schon bei den DAX 30 Kolleginnen hatte. Im HR-Bereich ist es ja häufig so, dass viele auch Top-Führungskräfte Frauen sind. So war das auch bei uns. Wir hatten gute Personalleiterinnen. Wir hatten Kolleginnen, die Top-Executive Management gemacht hat, Personalentwicklung gemacht hat, auch die ganzen Prozesse im HR-Bereich sind von Kolleginnen mitgestaltet worden. Also bei uns war das völlig normal. Aber ich glaube, wichtig ist Vernetzung untereinander, weil diese informelle Kraft in einem Unternehmen, die jenseits der Strukturen da ist und die vielleicht in der langen, langen Vergangenheit Männer mehr beherrscht haben oder ausgelebt haben, beherrscht wäre der falsche Ausdruck, glaube ich, dass wir durch die Netzwerke und durch die Steigerung des Bekanntheitsgrads und die Vernetzung im ganzen Unternehmen über Abteilungsgrenzen hinweg da den Vorteil hatten, dass immer jemand wusste oder jemand kannte, den er auch auf eine bestimmte Position, die zur Verfügung stand, mal ansprechen kann.
Ja, und die Kolleginnen, die damals in deiner Ressortrunde waren, so wie du das eben schon gesagt hast, sind ja teilweise heute in der ganzen Republik in Wirtschaftsunternehmen unterwegs und teilweise auch für zusätzlich operative Aufgaben zuständig. Also wie würdest du das sehen? Letztendlich bin ich ja auch als Juristin gestartet, aber war hinterher ja für sehr operative Dinge zuständig, wie Netzbetrieb und letztlich als CEO in Ungarn für ein ganzes Unternehmen. Wie würdest du das beurteilen? Können Frauen aus einer solchen Stabsfunktion herauswachsen?
Ja, definitiv. Was ich damals immer festgestellt habe, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass Frauen sich viel besser reflektieren als Männer. Das führt aber in manchen Situationen dazu, wenn dann 10 Kriterien aufgeführt sind, die man zu erfüllen hat und man hat ein Kriterium vielleicht nicht 100% am Start, dass dann ein Schwanken und Wanken im Kopf anfängt. Ich habe Männer erlebt, die haben 3 Kriterien von 10 erlebt und haben sich trotzdem dann auf Stellen beworben. Ja. Das mal als Eingang dazu, aber ich glaube, wir reden ja hier über irgendwann über Top-Management-Funktionen. Und dann ist es ja völlig egal, wo man seine Grundausbildung gemacht hat und wo seine Stärken sind, dann geht es ja um Führung und um Managen. Ich persönlich, das ist gar nicht auf Frauen bezogen, bin ja auch in den Vorstand gekommen und musste dann den Security-Bereich mit abdecken, den Einkauf mit abdecken. Da war ich ja überhaupt nicht firm drin, aber die Führung der Leute und das dann trotzdem gut zu managen und auf Vordermann zu bringen und weiterzuentwickeln, da sehe ich überhaupt kein Problem. Da muss man die Scheu vor verlieren. Ich meine, im Vorstand bei Ressortzuständigkeiten kann man nie alles durch seine eigene Ausbildung abdecken.
Was ist denn für dich ganz entscheidend für die Führung, die du angesprochen hast? Du hast dich ja sehr viel damit auch beschäftigt und sehr viel reflektiert darüber.
Ja, ich glaube, mein Grundprinzip kennst du ja. Authentisch sein ist, glaube ich, das oberste Gebot. Und Aufmerksamkeit. Wir haben ja auch einiges getan in Führungsthemen, speziell dann bei RWE begonnen, aber bei InnoG dann nochmal verfeinert. Und ich denke, dass das die großen Themen sind, dass wir einen Vorteil haben bei Unternehmen, die auch, wir haben das damals, wir hatten 5 Kriterien, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die hießen die Big 5, die wir im HR-Bereich hatten. Und 2, das waren nämlich früher nur 3, sind dazugekommen. Die kamen aus einem Leadership-Programm, haben wir die dann abgeleitet. Das hieß nämlich Führen mit Emotionen, was Männern hauptsächlich schwerfällt. Und da steckt das ganze Thema ja Achtsamkeit ja drin. Ich muss die Situation ja auch wahrnehmen können, um auch darauf reagieren zu können. Und das zweite große Thema war ja, Systeme zu erkennen, also systemische Muster zu erkennen und daran dann zu arbeiten. Das waren die beiden Dinge. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Frauen mindestens so gut können wie Männer.
Ja, also das sind schon mal ganz, ganz praktische Themen und ich weiß, dass du das wirklich gelebt hast in deiner, so wie ich dich erlebt habe. Ja, du warst ja sehr überzeugt davon und das nehme ich jetzt auch mal mit als Rat an Unternehmen, wie sie sich bei Führung vielleicht aufstellen sollten. Oder hättest du da noch einen weitergehenden Rat an Unternehmen?
Ja, das ist natürlich ein ganzer Blumenstrauß. Es fängt ja damit an, wie präsentiere ich mich nach außen? Meine Darstellung. Wie sehen die Bilder aus? Werden Emotionen transportiert? Spricht das alle Menschen an oder nur ein bestimmtes Klientel? Wenn ich jetzt Kolleginnen zukünftiger ansprechen will, muss ich auch darüber nachdenken. Da muss ich beim Recruiting, muss ich das dann wiederfinden. Beim Onboarding, die Kollegin an die Hand zu nehmen, gilt natürlich für Kollegen auch. Ich bin ein absoluter Fan von Mentoring-Programmen. Aber die Startfähigkeit am ersten Tag wird, glaube ich, völlig unterschätzt. Und das muss ja schlüssig sein. Oder die Sichtbarkeit auch in Unterlagen wird in den Unternehmensunterlagen über Besetzungen von Frauen in Führungskräften berichtet. Gibt es da auch belastbares Material, dass man sich das auch als zukünftige Mitarbeiterin mal ansehen kann? Und das ist nicht nur Lippenbekenntnisse. Da gibt es also ein ganzer Punkt und dann kommt irgendwann das Netzwerk ins Gespräch, das, was zumindest mit meinem Rückspiegelblick sehr hilfreich bei uns war. Und dann bin ich wieder bei dem Thema, was ich schon einmal angesprochen habe. Wenn man das Thema ernst nimmt, braucht man dafür Menschen im Unternehmen, möglichst auch in den Top-Funktionen, die das treiben, die das wollen und die das unterstützen. Und dann kann da ein Schuh raus werden und glaube ich, ist das sehr erfolgreich. Und dann, jetzt schaue ich mal zu dir, weiß jetzt gar nicht, ob es deine Funktion in Ungarn war oder ob es die überregionale für ganz Osteuropa war. Da habe ich ein Organigramm in Erinnerung, dass alle Direbacks, 3 oder 4, die es waren, alle weiblich waren bei dir. Also, ich will damit sagen, wenn eine Förderung da ist, bin kein, aus HR-Sicht nicht der Thomas-sucht-Thomas-Typ, also da bin ich jetzt nicht. Aber das war mal ein gewaltiges Zeichen oder Fingerzeig, so geht es auch, ne?
Ja, genau. So, und du hast viele sehr schöne Sachen gerade zusammengefasst, die wir auch in unserem Female Success Podcast schon hatten. Nämlich, wie kann Unternehmen den Start für eine Frau in gehobener Position erfolgreich gestalten? Alles das, was du gerade angesprochen hast. Oder auch, was kann Frau tun, um sich erfolgreich vorzubereiten? So, was würdest du denn als erfahrener Personaler heute einer Frau raten, die nach vorne kommen will und wo es noch nicht so ganz fluppt?
Die schon im Unternehmen ist oder die erst?
Ja, die im Unternehmen ist und vielleicht mit der Position nicht zufrieden oder keiner hat sie bisher entdeckt oder sie möchte sich verändern, aber sie möchte vorankommen.
Ja, der klassische Weg ist natürlich über die Personalentwicklung. Den würde ich auf jeden Fall raten, aber ich glaube, der erste ist erstmal bei der direkten Führungskraft, weil die Chance sollte man jeder Führungskraft geben. Vielleicht haben sie nämlich nicht gerade den Blick für diese Mitarbeiterin gehabt und da wäre der erste Ansatz. Und dann kommen die ganzen Fragen, die ich stellen würde. Gibt es solche Netzwerke? Gibt es vielleicht schon Frauen in Führungspositionen, die man auch mal ansprechen könnte, mal kontaktieren könnte? Ich würde da die Scheu verlieren, weil wenn ich weiterkommen möchte, sollte ich doch mal mit denen Kontakt aufnehmen, die schon Erfahrung genau über diesen Weg haben. Und deswegen bin ich bei den Führungskräften, die schon da sind. Also das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie weit das Unternehmen in diesem Themenfeld schon ist, ne? Ob es da eine Offenheit für da ist. Ich bin auch ein absoluter Fan davon, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und wenn sich größere Unternehmen mal Gedanken machen, die dann wieder auf diese Frage einzahlen, wo kann ich mich auch mal melden, wenn jetzt so Sondertätigkeiten da sind oder wenn Tochtergesellschaften sind, das ganze Thema in Aufsichtsräten, waren wir sehr, sehr erfolgreich. Das hat uns gar nicht jetzt irgendwie Schmerzen gekostet. Da mussten wir niemanden wegschieben. Wir haben einfach, wenn Kollegen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind aus Tochtergesellschaft, haben wir die, glaube ich, über Jahre mit Frauen besetzt.
Richtig,
und das ist auch richtig gut angekommen. Also wenn es so Möglichkeiten gibt, das ist jetzt ein Beispiel, oder es gibt ein Unternehmen, was sehr viel Projektarbeit hat, dann sich auch mal zu zeigen und sagen, ich würde gerne ein solches Projekt mal übernehmen. Also durch Zeigen, sichtbar werden, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt.
Ja, da hast du ein Thema angesprochen, was wir im RWE-Konzern sehr erfolgreich vorangetrieben haben, nämlich der Einstieg zum Aufstieg quasi in den eigenen Tochteraufsichtsräten Kolleginnen zu platzieren und das systematisch zu verfolgen und zu monitoren. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Natürlich hatte RWE jetzt einen breiten Strauß an Tochtergesellschaften. Das ist halt sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Aber dann, wir haben auch aus dem Frauennetzwerk eigene Schulungen gemacht für die Kolleginnen, für die Aufsichtsräte, wo wir quasi dann Leiter Rechnungswesen, Leiter Controlling diese Kolleginnen geschult haben, um sie zu ertüchtigen, in den eigenen Aufsichtsräten, also in den Tochtergesellschaften, ein Mandat zu übernehmen. Also das muss gar kein großartig externe Aufsichtsratsschulung sein, sondern das kann man sehr gut mit Bordmitteln machen. Und dadurch wurden diese Kolleginnen sichtbar und haben sich auch weiterentwickelt. Also es war eine Personalentwicklungsmaßnahme. Du hast recht, diesen Punkt hatten wir noch nicht erwähnt.
Und die Sichtbarkeit, glaube ich, ist ja der Kernpunkt an all diesen Themen oder bei all diesen Themen. Das können ja auch Präsentationen sein, das kann Darstellung von Bereichen sein, das kann, wenn neue Mitarbeiter kommen, dass ich meinen Bereich darstelle. Bei solchen Kleinigkeiten ist meine Erfahrung, wenn man sich da zeigen kann, hat man eine Sichtbarkeit und es ist bei Männern nicht anders als bei Frauen. Wenn die nicht sichtbar sind, dann kommen vielleicht die im direkten Umfeld sind dran, darauf, auf eine Entwicklungschance vielleicht oder die zu sehen. Aber die weiter weg sind, wie sollen sie denn davon Kenntnis haben? Also Sichtbarkeit ist, glaube ich, ein Riesenthema.
Ja, und wenn du aus deiner Vorstandserinnerung berichtest, also wenn du solche Kolleginnen dann gesehen hast, ist das bei dir auch hängen geblieben? Und bist dann wieder darauf zurückgekommen oder also als Vorstand?
Ja, klar. Gerade diejenigen, die nicht in meinem eigenen Ressort waren, die wir dann gesehen haben. Wir hatten zum Beispiel oftmals dann Berichterstattung im Board. Das war dann also nicht nur den direkt Ressortierenden Verantwortlichen, sondern auch andere Kolleginnen und natürlich auch Kollegen eingeladen haben. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Also ja, das war ja ein spezieller Weg, wo wir dann auch gesagt haben, die große Frage gestellt haben, mit welchen Menschen gehen wir den Veränderungsweg? Das ist zwar hinterher etwas anders gekommen mit der Übernahme, aber wir hatten ja eine proaktive Herangehensweise und da sind ja auch ganz viele, kann ich mich noch daran erinnern, junge Kolleginnen, auch im Finanzbereich, dann gefördert worden. Und auch die sind ja heute alle in Top-Funktionen. Also,
ja, wir waren schon eine Kaderschmiede.
Da war ich schon so ein bisschen neidisch auf meinen Kollegen, wenn ich da heute drauf schaue, ja. Respekt.
So, und du hast eben gesagt, du hast zwei Töchter. Ja. Die haben ja echt ein Glück, so einen guten Berater als Vater zu haben. Und ist das auch bei euch intern in der Familie ein Thema?
Ja, da müsste man die Töchter fragen, aber der Prophet im eigenen Lande, da gibt es ja die tausendsten Geschichten. Also ich habe sie nie im eigenen Unternehmen irgendwie was machen lassen. Das habe ich immer aufgrund meiner Funktion abgelehnt. Sie haben beide ihren Weg gemacht. Ja, ich bin da ab und zu mal Sparringspartner, auch bei anderen Familienmitgliedern. Aber da müsste man sie fragen, könnte ich jetzt schlecht was zu sagen.
Und viele unserer, wir sind ja nur beide nicht mehr operativ tätig, aber viele Kollegen sind ja auch noch im operativen Geschäft. Und ich weiß von vielen, dass sie sich des Öfteren mal Rat bei dir holen. Also insofern haben wir jetzt heute mal von deiner Erfahrung profitiert und du hast mal deine Sichtweise gezeigt und erzählt. Und du warst ja auch für uns, für Martina und mich bei Female Success, als wir das aufgesetzt haben, ein Berater für uns. Und vielleicht magst du dazu noch mal was sagen.
Ja, ich fand toll, als ihr erstmalig mit dieser Idee an mich herangetreten seid, weil da ist ja auch wieder die Sichtbarkeit oder Hörbarkeit, kann man hier vielleicht besser sagen. Ich glaube, dass ihr, ich habe nicht alle aufgenommenen Podcast bis jetzt gehört. Ich habe mal reingehört bei euch, ich im Augenblick noch ein paar andere Themen habe. Aber was ich toll finde, ist, dass ein Thema aus völlig verschiedenen Blickwinkeln von euch beleuchtet wird. Und diejenigen, die das anhören, werden mit Sicherheit bei der einen Session mehr, bei der anderen etwas weniger mitnehmen. Aber auf jeden Fall rundet das Bild ab. Und ich hoffe, nicht nur die Kandidatinnen, die auf dem Sprung sind, mehr zu tun, sondern auch die Unternehmen, dass die auch da reinhören. Ich sage bei Ampeln immer, in Aufsichtsratssitzungen bin ich ja nicht mehr operativ verantwortlich. Aber wenn ich den Personalbericht sehe, gibt es immer den Satz, aha, wir haben 23% weibliche oder Kolleginnen an Bord. Haben wir denn auch 23% in Führungsfunktionen? Weil das müsste eigentlich, und jetzt bin ich wieder beim Betriebsverfassungsgesetz, eigentlich abgebildet sein. Das steckt so in meiner DNA. Ne?
Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Ganz klasse, lieber Uwe. Ganz herzlichen Dank für deine Sicht der Dinge. Ja, liebe Hörer, und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die von diesen ganzen Erfahrungen profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Female Success. Tschüss.
Tschüss, auch von meiner Seite.